Heute klären wir nicht nur ganz grundsätzlich und topaktuell gleichzeitig, wie eigentlich der Forschungsstand zum Mehrwert von XR im Schulunterricht ist. Wir erkunden auch, wie mit Virtual Reality im Deutschunterricht an der Grundschule auch die Kinder mitgenommen werden können, die sich bisher eher schwer tun.
Weil es durch XR möglich ist, nicht nur Geschichten passiv zu rezipieren, also dass eben die Geschichten zwischen zwei Buchdeckeln bleiben, sondern wirklich aktiv mitzugestalten, zu erleben und vor allem literarische Räume zu erkunden.
Hi, willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. In diesem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und mein Gast in dieser Folge ist Dr. Lisa König von der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Dort ist sie Literatur- und Mediendidaktikerin am Institut für Deutsche Sprache und Literatur und sie ist auch Direktorin des Zentrums für didaktische Computerspielforschung. Und deswegen darf ich schon spoilern, dass in dieser Folge Goethes Faust, eine besonders kluge Erkenntnis von Schiller, aber auch Mario Kart Platz gefunden haben und natürlich ganz viel XR im Schulunterricht. Lisa ist an ganz vielen Forschungsprojekten beteiligt, die noch genauer herausfinden wollen, wie XR im Unterricht am besten eingesetzt werden kann. Und sie weiß auch, wo Deutschland aber eigentlich im internationalen Vergleich steht. Viel Spaß! Lisa, herzlich willkommen im New Realities Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, da zu sein.
Du hast es vielleicht mitgekriegt, vielleicht auch nicht, aber in der vorigen Folge unseres Podcasts, da haben wir über das Thema Corporate Education mit XR gesprochen. Es ging also darum, wie man in Unternehmen, zum Beispiel für Aus- und Weiterbildung, XR verwenden kann. Das richtet sich natürlich vor allem an Erwachsene. Du bist auch im Bereich XR und Bildung aktiv, aber dein Fachgebiet ist vor allem die Frage, wie man XR gut in der Schule einsetzen kann, also auch für Kinder und Jugendliche.
Genau.
Und dazu forschst du an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Einerseits, das gehört natürlich zusammen, du forschst im Bereich Literatur- und Mediendidaktik, aber du bist ja dort auch Direktorin des Zentrums für didaktische Computerspielforschung.
Ja, das langer
ein,
Titel.
Ja, genau, das ist ein sehr schöner Titel. Es klingt auch nach einem sehr spannenden Zentrum, aber vielleicht kannst du zum Einstieg mal erklären, was macht so ein Zentrum und wie wird man dessen Direktorin?
Total gerne. Ich sage immer ganz liebevoll, ich habe es hinbekommen, mein Nerdtum in sozial anerkannte Bahnen zu lenken, weil exakt das ist eigentlich diese Forschungseinrichtung. Also das ZFDC ist eine europaweit einzigartige Bildungs- und Forschungseinrichtung zu den didaktischen Potenzialen von interaktiven Medien, also Apps, Games, künstliche Intelligenz, aber eben natürlich auch vor allem Virtual und Augmented Reality, also so das breite Spektrum der XR-Technologie. Und wir schauen uns eben an, inwiefern man mit der Technologie von heute auch jetzt schon eben Bildung besser machen kann, um sowohl gegenwärtige, aber vor allem eben auch Zukunftskompetenzen zu erreichen, Problemlösefähigkeiten, kreatives Denken und wie das eben nach Möglichkeit in ganz unterschiedlichen Altersgruppen geht. Von ganz klein mit der Primarstufe, also 6 bis 10 Jahren, bis hin zu den etwas größeren und natürlich auch bis hinein in die Erwachsenenbildung. Und Direktorin wird man, wenn man das gründet. Also ich habe das Zentrum zusammen 2019 mit meinem Kollegen Jan Böhmann gegründet und wir leiten das seitdem eben zusammen als Team. Wir sind in der Zwischenzeit eine recht große Forschungseinrichtung mit knapp 20 MitarbeiterInnen und Hilfskräften, die alle Drittmittel finanziert sind. Also wir sind ganz eifrig darin, Forschungsanträge zu schreiben und dann eben auch Themen zu beforschen. Und da arbeiten wir eben mit ganz unterschiedlichen Bildungseinrichtungen zusammen, Schulen, Universitäten, aber eben auch Stiftungen oder Ministerien.
Sehr gut, also eine Erfolgsgeschichte von einer Gründung 2019 zu 20 Leuten und das in der nicht so leichten Zeit.
Exakt, ja. Das stimmt allerdings, ja.
Glückwunsch dazu. Aber danke. Wenn wir schon so eine Expertin da haben, vielleicht kannst du uns mal auf den aktuellen Stand der Forschung bringen, weil das XR in der Bildung eingesetzt wird, es ist nichts ganz Neues, da wird seit Jahren damit experimentiert, aber was dann wirklich wissenschaftlich auch belegt ist über den Nutzen des Ganzen, darüber gab es ja durchaus immer wieder Diskussionen und vielleicht kannst du uns da auf den neuesten Stand bringen.
Ja, also sagen wir mal so, das geht recht flott, weil da gibt's recht wenig. Also es ist so, dass wir natürlich ein recht ich sag mal, interessierten, nicht florierenden, aber interessierten Forschungsdiskurs sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene haben. Wir haben recht vielfältige Erkenntnisse aus dem angloamerikanischen und aus dem asiatischen Raum. Europa hinkt da so ein ganz kleines bisschen hinterher, der deutschsprachige Raum ganz insbesondere, weil es eben auch immer wieder um datenschutzrechtliche Fragen bei XR-Technologie, gerade wenn es um Kinder- und Jugendforschung eben auch geht, dann da im Zentrum stehen. Und die zentralen Erkenntnisse, wenn wir jetzt den internationalen Diskurs kurz mit anlegen, ist, Lernen mit XR ist auf andere Art und Weise möglich, als wir es eben mit anderen Medienformen haben. Wir haben eine sehr hohe kognitive Aktivierung, wir haben alternative Zugänge zu anderen Themen, die dargestellt werden, wir haben ein erfahrungsbasiertes Lernen, dadurch, dass die Kiddies eben wirklich hineintauchen in die Thematiken, die XR als ihre Welten eben präsentiert, wodurch es zu einer sehr interaktiven und immersiven und damit auch sehr langfristig nachhaltigen Auseinandersetzung mit den Inhalten kommt. Das heißt, wir wissen, das bringt was. Was ganz genau? Das ist jetzt gerade das Desiderat der unterschiedlichen Fachdidaktiken. Ich komme eben aus der Literatur- und Mediendidaktik. Das heißt, mein Ursprungsfach ist Deutsch und da führen wir aktuell das erste empirische Forschungsprojekt überhaupt in der Primarstufe durch. Das Ganze wird gefördert über das Elite-Programm der Baden-Württemberg-Stiftung, die sich eben auch wirklich mit Innovationsforschung beschäftigen. Und ansonsten gibt es nicht so sonderlich viele empirische Erkenntnisse, gerade für diese Altersgruppe. Je älter die ProbandInnen werden, also gerade für die Sekundarstufe und auch für junge Erwachsene, da wird die Datenlage schon durchaus dichter und wir sehen, dass eben gerade die langfristigen Lerneffekte wirklich auch gut belegt sind. Nur warum das Ganze funktioniert und wie, das untersuchen wir eben gerade.
Aber ich halte fest, die Grundlage auch ist wissenschaftlich fundiert. Wir wissen, XR bringt etwas in der Bildung, kann Dinge, Themen anders vermitteln, auch besser vermitteln in bestimmten Fällen als klassische, als Medien, die wir schon länger haben. Und jetzt geht es darum herauszufinden, in welchen Fächern für welche Inhalte funktioniert es denn wie besonders
ganz
gut.
Ganz genau. Und vor allem auch, wie wirkt denn beispielsweise XR-Technologie? Also das ist ja auch gerade für Developer total interessant, zu schauen, mit welchen Elementen muss ich denn beispielsweise in meine XR-Umgebung mit einbauen, damit die beispielsweise, wenn ich in den Bildungsmarkt möchte, dann auch tatsächlich lernförderlich wirkt. Und das ist sozusagen diese Schnittstelle zwischen Technologieforschung und Rezipientinnenforschung, also damit dieser Lernprozess dann eben auch wirklich stattfinden kann, was eine total spannende Schnittstelle dann an der Stelle auch wirklich ist. Aber wir wissen, die Wirksamkeit ist definitiv da für diverse Altersgruppen und das ganz Konkrete, wie das funktioniert, das ist halt das, was gerade noch fehlt.
Du hast viele Forschungsprojekte in den vergangenen Jahren gehabt, aber ganz aktuell geht es darum herauszufinden, beziehungsweise die potenzielle multidimensionale Raumerschließung für die Ausprägung literarischer Verstehensprozesse zu erforschen fürs Grundschulalter. Das Ganze hat aber noch einen griffigeren Projektnamen, der heißt Multiverse. Worum geht's und was hat VR mit Literatur in dem Fall zu tun?
Ja, das Schöne ist ja, solche Titel denkt man sich dann immer aus, wenn man sich in irgendein Akronym verliebt hat und dann schaut man, wo man diese Buchstaben irgendwie herbekommt. Genau, also Multiverse. In dem Projekt geht's eben darum, inwiefern die SchülerInnen ganz konkret es hinbekommen, ihre literarischen Verstehensprozesse mit XR-Technologie zu verbessern. Bisher läuft das Ganze so, Kiddies lesen meistens in der Schule Bücher oder eben auch zu Hause, lernen daran literarische Figuren kennen, lernen Handlungsstrukturen kennen, die allerdings eben nicht nur buchspezifisch sind, sondern wir haben literarische Figuren genauso in Kinderserien, in Kinderfilmen, in Hörspielen, in Hörbüchern, in Games und eben auch in XR-Technologie. Und um das ganze Narrativ so ein bisschen zu weiten, natürlich auch auf sowas wie Social Media oder Werbung. Das heißt, das, was uns als Mensch eigentlich vor allem umgibt, sind Geschichten. Vom Gossip, den man irgendwie von der Nachbarin über den Gartenzaun hört, bis hin eben zu dem neuesten TikTok-Video. Alles, was wir sehen, sind Geschichten. Und die Sozialisationserfahrungen, die Kiddies eben vor allem sammeln, sind erstmal im Buchbereich beispielsweise oder eben durch unsere Erzählkultur. Und so werden dann literarische Verstehensprozesse ausgebildet. Das ist allerdings nicht so einfach, dass einfach so Kompetenzerwerb vom Himmel fällt, sondern da muss man als Pädagogin, als Didaktikerin, als Lehrkraft eben versuchen, diese Verstehensprozesse anzustupsen mit Katalysatoraufgaben, mit besonderen Büchern, die zum Beispiel gelesen werden. Oder aber, und das war die Idee dahinter, mit XR-Technologie, weil eben es durch XR möglich ist, nicht nur Geschichten passiv zu rezipieren, also dass eben die Geschichten zwischen zwei Buchdeckeln bleiben, sondern wirklich aktiv mitzugestalten, zu erleben und vor allem literarische Räume zu erkunden. Also was ja ansonsten vor allem bei uns im Kopf, in unserer Fantasie stattfindet, durch Imaginationsprozesse, dass wir da eben literarische Räume erkunden können. Und das wird ja durch XR jetzt plötzlich möglich. Und dann war die Idee zu überlegen, okay, könnte es beispielsweise sein, dass XR besonders lernförderlich auf einzelne Verstehensprozesse einwirkt, dadurch, dass die Kiddies mit ihren eigenen Körpern handlungsorientiert sich mit der Geschichte in einem virtuellen Raum auseinandersetzen. Insbesondere mit bestimmten Raumobjekten, die diese XR-Welten dann gestalten. Und da sind wir jetzt gerade mitten in der finalen Auswertung der Haupterhebungsdaten. Und so viel kann ich schon mal spoilern. Das scheint wirklich so zu sein. Also die Verstehensprozesse der Kiddies sind deutlich ausgeprägter, sie sind deutlich tiefgehender, sie sind deutlich reflektierter. Selbst bei Kiddies, die das ansonsten in printbasierten Settings nicht hinbekommen. Und gerade wenn wir an sowas wie inklusives Lernen denken, an Teilhabe, an partizipativen Prozessen in unserer Gesellschaft von Kindern und Jugendlichen, die sich ansonsten eben mit, ich sage jetzt mal, klassischen und traditionellen Lehr-Lernformaten ein bisschen schwerer tun, ist das natürlich der Hammer, wenn man damit plötzlich einen Zugang hat und man sagen kann, okay, das funktioniert nicht nur an sich für alle Kiddies besser, sondern das schließt plötzlich auch Welten auf für Kinder, die ansonsten eher in inklusiven Settings beschult werden würden oder denen ansonsten literarische oder insgesamt narrative Welten eher verschlossen blieben.
Das klingt doch schon mal gut. Es läuft noch bis 2027, aber die ersten Ergebnisse sind also vielversprechend.
Genau.
Nun ist mir gerade schon klar geworden, es gibt offensichtlich diese virtuellen Welten, in denen Kinder das erleben können, Geschichten, narrative Erlebnisse, Literatur erleben können. Musstet ihr die umständlich bauen? Habt ihr dann plötzlich ganze Bücher in VR verfrachtet oder womit arbeitet ihr ganz konkret?
Wir arbeiten tatsächlich mit ganz normalen VR-Anwendungen, sage ich jetzt mal. Also ganz konkret in dem Projekt ist es jetzt A Fisherman's Tale von Vertigo Games und mit Ghost Giant von Zoink. Die sind beide vor allem so im Märchenkosmos angesiedelt. Also es sind wirklich ganz klassische VR-Anwendungen, in denen du dich 360 Grad frei bewegen kannst, in denen du interaktive Objekte hast. Dafür mussten wir natürlich ziemlich viel sichten. Also wir haben vom Zentrum aus auch eine recht umfangreiche Datenbank, sowohl für Games, die sich für Verstehensprozesse in unterschiedlichen Fachkontexten eignen, also für Deutsch, Englisch, Naturwissenschaften. Und genau dasselbe haben wir für XR-Anwendungen auch. Und wir haben über 70 VR-Erzählungen gesichtet und haben dann geschaut, welche passt denn eben zu unseren Fragestellungen und vor allem unserer Zielgruppe. Und das sind halt 8- bis 10-jährige Kiddies, passt denn besonders gut. Sowohl eben vom Gameplay und der Spielmechanik, als auch eben wirklich von den narrativen Elementen, die wir untersuchen wollten. Das heißt, wir mussten Gott sei Dank nicht irgendwie erst sagen, mit diesem Roman bitte hier in XR umsetzen, sondern wir haben vor dem Hintergrund von den narrativen Strukturen geschaut, welche XR-Technologie und welche XR-Erzählung eignet sich denn besonders gut, denn dann jetzt für das, was wir herausfinden wollen, weil genau das passiert in der Lebenswelt von unseren Kiddies ja genauso. Die setzen sich eben mit den Gegenständen auseinander, die da sind, und daran werden Verstehensprozesse ausgeprägt. Warum sollte sich daher dann Forschung irgendwie stetig nur so im Elfenbeinturm bewegen und sagen mit, oh, aber für unsere Ansprüche, da brauchen wir jetzt definitiv was anderes.
Sehr gut, stimmt. Aber der Vergleich mit den Büchern ist natürlich total naheliegend, dass man sagt, da nimmt man ja auch die, die schon geschrieben
ganz
wurden
genau,
und lässt
ganz
nicht
genau
für jede Klasse und jedes Ziel ein neues anfertigen. Nun könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass bei Leuten, die digitalen Technologien im Unterricht eher kritisch gegenüberstehen, gerade alle Alarmglocken klingen, denn das klingt ja fast so, als würdest du das Lesen und die Fantasie, die man beim Lesen hat, abschaffen wollen und mit VR ersetzen wollen. Ich bin mir sicher, du hörst das nicht zum ersten Mal, diese Kritik. Ja. Was sagst du dazu?
In der Zwischenzeit antworte ich da mit einem ironischen drauf mit ja, aber selbstverständlich. Nein, aber es ist natürlich nicht so gemeint, sondern es ist nicht so, dass man jetzt sagt, oh Gott, wir müssen nicht mehr lesen lernen. Oh Gott, die Kiddies, die müssen ja gar nicht mehr selber kreativ denken und sich Dinge vorstellen oder ausdenken. Das ist wirklich nicht der Punkt, sondern der Punkt ist eher zu sagen, mit was möchte ich denn zu welchem Zeitpunkt im Unterricht verfolgen und welches Medium eignet sich dafür am besten. Wenn ich lesen lernen möchte, also das Ziel beispielsweise bei erster, zweiter Klasse, 6- bis 7-Jährige und der erstmal ganz grundständiger Schriftspracherwerb nennt sich das, also lesen und schreiben lernen, da gibt es keine aktuelle XR-Anwendung, wo man sagen würde, damit läuft das aber ganz besonders gut. Es gibt vielleicht so die ein oder andere Buchstabenerkundung, die man in XR toll machen kann, aber der wirkliche Leseprozess lässt sich dadurch nicht gut unterstützen. Das bedeutet, wenn mein Ziel ist, Lesen erstmal grundständig zu lernen und später Leseförderung zu betreiben, würde ich nicht zur XR-Technologie greifen. Auch wenn ich zum Beispiel sage, ich würde gerne eine ganz klassische Literaturerkundung zum Beispiel machen. Von meinen, was weiß ich, meiner Sekundarstufe 2 und die lesen gerade Faust. Dann gibt es lustigerweise dazu auch ergänzende XR-Anwendungen. Das ersetzt aber die komplette Lektüre des Werkes nicht. Das heißt, die Frage, die wir uns in Bildungskontexten stellen, ist nicht die, oh, welche Medien lassen sich denn dann jetzt abschaffen durch Technologieentwicklung, sondern es ist eher die Frage, welches Medium lässt sich denn in den Unterricht mit integrieren, um beispielsweise ein Lernziel, das wir bisher nur sehr schwierig oder umständlich erreichen konnten, jetzt leichter zu erreichen. In medienpädagogischen Kontexten nennt sich das Ganze Mehrwertdebatte. Ich bin selber kein großer Fan dieses Mehrwertbegriffs, weil man dadurch immer Dinge gegeneinander aufwiegt. Das, was aber eigentlich der Grundsatz dieser Debatte ist, ist, sich vor Augen zu führen mit, was möchte ich wann und was passt dazu am besten für meine Kiddies. Wenn ich beispielsweise eine Gruppe habe, die extrem motion sick anfällig ist, dann werde ich mit denen tendenziell weniger XR-Erkundungen machen, einfach weil ich nicht so gerne möchte, dass die mir stetig schwindelig im Klassenzimmer liegen. Wenn ich aber eine Gruppe habe, die sich ansonsten in printbasierten Settings total schwer tut oder sich auch nicht vorstellen kann, wie beispielsweise ein literarischer Raum aussieht oder warum sich eine Figur so verhält, dann würde ich sagen, mit ist ein XR-Setting total super geeignet, weil das eben unterstützen kann, aber auch zum Beispiel Kinder, die schon sehr, sehr weit in ihren Reflexions- und Analyseprozessen sind, die sich zum Beispiel dann auch die Frage stellen mit, oh mein Gott, aber warum hat denn jetzt beispielsweise, nehmen wir ein ganz klassisches Werk, den Gryffalo, warum ist denn die Maus vom Gryffalo nicht weggerannt? Dann sich beispielsweise in XR mit den Figuren unterhalten zu können oder aus der Perspektive von eben einer kleineren oder größeren Figur, denn diese Geschichte nachvollziehen zu können, das schließt dann solche Fragen. Und darum ist es nicht mit, oh je, wir schaffen jetzt das Lesen ab, sondern es ist eher ein mit, wie schaffen wir es, Technologie, die wir haben, gewinnbringend in den Unterricht einzubringen, so dass es für die Kinder einen Mehrwert hat und aber eben auch für den Lernprozess an sich.
Die Frage, wie schaffen wir das, beleuchten wir gerade noch gleich noch aus einer anderen Perspektive. Das klingt jetzt quasi alles so fluffig, dass ihr da diese Werke gescreent habt, die XR-Experiences, die es gibt, dass ihr das jetzt mit Schülerinnen und Schülern testet. Genau. Es läuft also. Nun ist das natürlich nicht der absolute Standard im Bildungssystem schon. Bevor wir aber auf diese Herausforderungen kommen, wie man das in die Schulen bringt, so nach deinem jetzigen Wissensstand, und du sagst, hey, wir haben ja schon Belege dafür, dass XR gut funktioniert in verschiedensten Fächern, dass es Mehrwert bringt. Wenn wir jetzt mal auf die Schullandschaft schauen, wie würdest du denn Stand jetzt XR ausrollen im, sagen wir mal, jetzt, weil wir in Deutschland sind, im deutschen Schulsystem, um einfach noch besseren Unterricht und noch bessere Vermittlung von Inhalten zu ermöglichen?
Also das, was es definitiv braucht, ist eine niedrigschwellige Zugänglichkeit für die Lehrkräfte eben hin zur Technologie, aber eben auch Fortbildungen dazu. Wie kann das Ganze denn dann überhaupt funktionieren? Weil wir können nicht als Bildungsforschende oder auch als Bildungsadministration erwarten, dass Lehrkräfte direkt bei allem sofort sagen mit, oh ja, klasse, mit meinem 28 Stunden Volldebutat plus Vor- und Nachbereitung plus meiner Klassenlehrertätigkeit plus diversen Arbeitsgruppen, die ich habe, plus den täglichen Gesprächen mit der Schulsozialarbeit, den Schulpsychologen und eventuell der Polizei, je nachdem, in welchem Ort ich arbeite. Da mache ich jetzt aber dir doch noch freiwillig, dass ich mir eine eigene XR-Technologie anschaffe, wie zum Beispiel eine VR-Brille. Das wird nicht passieren. Das heißt, da muss man an der Stelle dann eben unterstützen dafür. Darum, dass wenn es nur nach mir ginge, wie man das Ganze wirklich ganz konkret dann in den Unterricht bringt, ist es wirklich diese Zusammenarbeit zwischen Hardware zur Verfügung stellen, die Lehrkräfte entsprechend fortbilden und aber eben auch Anwendungen haben, die man wirklich für Fachbereiche nutzen kann. Da ist der Stand aktuell, dass wir sehr viel gerade in den naturwissenschaftlichen Bereichen haben, also wirklich auch sehr viele Naturerkundungen, geografische Touren, die man machen kann, Pinguine in der Antarktis anschauen, auf den Machu Picchu hochklettern, sich die Mona Lisa beispielsweise im Louvre anschauen. Also auch gerade so der künstlerische Bereich. Aber was natürlich noch lange nicht ausreicht, sondern wir haben da natürlich noch sehr viele Themen, die da entsprechend noch nicht in XR zum Beispiel zur Verfügung stehen. Sowas, was wirklich ganz unterrepräsentiert ist, ist sowas wie Mathematik. Also das ist wirklich was, wo sehr wenig bisher an XR-Technologie zur Verfügung steht zum Erkunden von mathematischen Problemen, obwohl da wirklich sehr, sehr viel Musik drin steckt. Das heißt, wenn wir das sozusagen jetzt gerade ins komplette Bildungssystem reinbringen würden, käme es sehr darauf an, welcher Fachbereich und welche Altersgruppe ganz konkret. Es gibt ja auch immer wieder die Sorgen, mit Primi-Kiddies eben zu arbeiten, also Empfehlungen erst ab 12, was ganz häufig allerdings, wenn man dann mit individuellen Kiddies arbeitet. Und man arbeitet ja meistens nicht mit denen irgendwie, dass man die 4-5 Stunden in eine XR-Experience steckt, sondern das sind meistens nur ganz kleine Erkundungen von 20 oder 30 Minuten, dass das vollkommen unproblematisch ist mit den einzelnen Kiddies. Die brauchen hinterher genauso eine Pause, wie wenn man mit ihnen im Sportunterricht ein besonders anstrengendes Mannschaftsspiel gespielt hat. Aber wenn man das entsprechend begleitet, geht das durchaus heute auch schon. Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen beispielsweise gehen da auch gerade schon wirklich ganz große Wege. Bayern ist da ja eben auch durch die Hubstruktur nochmal auf einem etwas anderen Weg. Beispielsweise Nordrhein-Westfalen hat flächendeckend 3000 VR-Brillen angeschafft für die Lehrkräfte und diese in den Medienzentren hinterlegt, plus eben eine entsprechende Anwendungsvielfalt mit einem Fortbildungskonzept, mit ersten Unterrichtseinheiten eben zu XR, was auch wirklich sehr gerne genutzt wird für unterschiedliche Fachbereiche, wo man aber dann einfach sagen kann, das geht schon heute. Also XR im Unterricht ist keine Zukunftsmusik, wo wir dann erst sagen müssen mit, oh, aber vielleicht in 10 Jahren haben die Kiddies dann vielleicht eine VR-Brille auf der Nase, wenn es irgendwie um die Erkundung eines Bienenstocks geht, sondern das geht auch durchaus schon heute, auch mit ganz niedrigschwelligen Anwendungen, die über Tablets laufen. Auch dafür muss man eigentlich gar nicht die großen VR-Brillen-Klassensätze anschaffen, die dann im Keller einer jeden Schule verstauben.
Du hast Nordrhein-Westfalen gerade als Beispiel genannt, wo das schon relativ flächendeckend ausgerollt ist. Aber trotzdem der Reality-Check angesichts der Tatsache, wie du ja gerade geschildert hast, dass es im Grunde für viele Fachbereiche schon Anwendungen gibt, noch nicht genug und noch nicht für alle, aber es gibt genug XR-Anwendungen da draußen, um die Technologie sinnvoll in Schulen einzusetzen und Mehrwert stiftend, ich verwende das Wort kurz, Mehrwert einzusetzen. Aber wo stehen wir denn abseits dieser, sagen wir mal, Leuchtturmprojekte, wie jetzt vielleicht in Nordrhein-Westfalen, beim Einsatz von XR in Schulen? Bist du zufrieden mit dem Stand der Dinge? Vielleicht auch im internationalen Vergleich.
Kann man jemals als Bildungsforscherin zufrieden sein, wenn es um Innovationseinbindung geht? Nein, natürlich nicht. Also das ist gerade, was den internationalen Vergleich angeht, hängt auch da wieder der deutschsprachige Raum wirklich massiv hinterher. Der europäische Raum an sich nicht wirklich. Gerade wenn wir in skandinavische Länder mit reinschauen, ist die Nutzung von sowohl was, ich sage jetzt eher mal, klassische neue digitale Medien angeht, also sei es Smartphone- oder Tablet-Anwendungen, aber eben auch neuere Medien wie eben der Einbezug von Games oder XR-Technologie und auch künstliche Intelligenz, deutlich weiter. Also da hinken wir an vielen Stellen wirklich massiv hinterher, obwohl es eben, wie gesagt, Belege dafür gibt, dass das ganz hervorragend funktioniert, die Anwendungen da sind, die Hardware da sind und auch das Interesse der Kiddies da ist. Also wenn man sich beispielsweise die Nutzungsdaten von digitalen Medien bei Kindern und Jugendlichen anschaut, ist das so, dass sehr viele Kinder, da kann man beim Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest, die erheben alle 2 Jahre die Nutzung von digitalen Medien bei Kindern in der KIM-Studie und von Jugendlichen in der GYM-Studie. Da sieht man sehr gut, dass die Vorerfahrungen der Kinder im Bereich der XR-Technologie durchaus ausgeprägt sind. Also die haben eigentlich jetzt bei uns in der ProbandInnengruppe vom Projekt, die hatten alle schon mal eine VR-Brille auf der Nase. Und wenn es nur bei einem Medienkonzern der Wahl, also sei es Mediamarkt, sei es Saturn oder ein anderer Anbieter, den ihr gut findet, haben die alle schon mal eine VR-Brille ausprobiert oder auch beispielsweise über eine ihrer Konsolen. Und das ist einfach wirklich was, wo so ein bisschen Generalkritik an unserem Bildungssystem an sich besteht. Bildungssystem ist ein super, super träger Dampfer, der sich so gut wie überhaupt nicht bewegt, wenn es nicht um das Engagement der einzelnen Lehrkräfte geht. Darum haben wir im Bereich von XR vor allem diese Leuchttürme, wie du es bezeichnet hast. Wir haben sehr viele Graswurzelbewegungen von einzelnen Schulen, von einzelnen Schulbezirken, von einzelnen Lehrkräften, die sagen mit, ja, aber das ist doch eine Art, anders zu lernen. Das ist was, was unsere Kinder interessiert. Das ist was, wie ich Themen, die ich ansonsten nicht vermitteln konnte, vermittelt bekomme. Ja, dann mache ich das eben. Dann gehe ich eben den Weg ins Medienzentrum. Dann leihe ich mir dort einen Koffer mit VR-Brillen aus. Oder aber ich versuche, irgendein Schulbudget zusammenzukratzen, um dann zum Beispiel 2 Brillen anzuschaffen, um sie zumindest in der Stationenarbeit oder sowas einzusetzen. Darum, unser Bildungssystem lebt bei, wenn es um Innovationsfragen geht, sehr davon, dass sich Lehrkräfte einzeln engagieren und sagen mit, das wollen sie aber gerne für ihren Unterricht. Und das ist was, was man eher strukturell ändern muss, was man langfristig auch politisch ändern muss, dass da deutlich mehr Freiheiten für Lehrkräfte bestehen, wenn sie eben beispielsweise Bildungstechnologie einsetzen wollen und das Ganze eben auch von oben gewollt ist. Also dass eben auch beispielsweise Innovation im Schulsystem stattfinden kann und man dann eben nicht jedes Mal über philologische oder anthropologische Grundfragen der Menschheit diskutieren muss, bevor es dann eben beispielsweise um sowas wie innovative Lehr-Lern-Settings geht. Weil ansonsten verhindern wir weiterhin fortschrittliches Lernen unserer Kinder und ich glaube, das kann ja niemand wollen.
Hängt es vielleicht damit zusammen, dass manche dieser Technologien jetzt gerade beim XR-Bereich aus dem Gaming kommen und dass dann dieses makelbehaftete Wort Spiel damit drinsteckt?
Ja, oh Gott. Oder beispielsweise auch Zocken im Unterricht oder die daddeln ja nur noch. Und das ist auf jeden Fall was, wo es einen ganz starken Zusammenhang davon gibt, weil es natürlich große Vorurteile gibt, sobald es um Spielen in Schulkontexten geht. Da sind wir sehr... Das Schulsystem orientiert sich sehr an der Weimarer Klassik und wie das Herder auch schon so wunderbar gesagt hat, ist damit, ja, also das Lernen ist nur das anstrengende Lernen und Spaß machen darf das Ganze so überhaupt nicht. Ich halte mich da eher so ein bisschen an Schiller, der schon so auch formuliert hat mit, ach ja, also Spielen ist eigentlich was dem Menschen eigen ist. Und ich finde, wenn man sich so ein bisschen eher an dem Kreativen und Spielerischen orientieren würde, wäre dem deutschen Schulsystem schon sehr viel gedient, sage ich mal. Aber es ist durchaus so, dass es sowohl eben diese Vorurteile gibt, sowohl was Lehrkräfte angeht, was Bildungsadministration angeht, auf jeden Fall, wobei auch das sehr vom Bundesland abhängt. Und bei den Kiddies und bei den Eltern aber an mancher Stelle ganz genauso. Wir führen ja eben auch nicht nur Studien zur XR-Technologie, sondern eben auch zu Gaming durch. Und wir hatten vor ein paar Jahren zusammen mit der Stiftung Digitale Spielekultur 2 recht große Projekte, auch eins in Nordrhein-Westfalen und eins in Berlin, wo es unter anderem darum ging, Games eben mit in den Unterricht zu bringen. Und zwar eben auch damit ganz klassische Lernziele zu erreichen. Und jetzt nicht irgendwie, oh, aber die Kiddies lernen jetzt bitte, wie man Erster wird bei Mario Kart. Wir haben lustigerweise mit Mario Kart im Matheunterricht gearbeitet, aber um den Kiddies statistische Wahrscheinlichkeitsberechnung näher zu bringen, weil jeder von euch, der schon mal Mario Kart gefahren ist, ihr kennt diese kleinen süßen Lootboxen, wo man dann immer Items bekommt und wenn man weit vorne fährt, sind die Items immer blöd. Und immer wenn man hinten fährt, sind die aber großartig. Weshalb es manchmal sinnvoll sein kann, am Anfang gar nicht so gut zu fahren, damit man coolere Items bekommt. Aber das als Problem den Kindern deutlich zu machen, das war super spannend zu sehen, wie akribisch die dann wirklich versucht haben, einzelne Plätze zu erreichen, um berechnen zu können, an welcher Strecke sie welches Item zu welchem Zeitpunkt bekommen, mit welcher Wahrscheinlichkeit, damit sie sich eine Renntaktik überlegen. Und das ist Mathe. Und da zum Beispiel deutlich zu machen mit, ja, das ist dann zwar ein Spiel, das man im Unterricht einsetzt, aber der Habitus ist ein anderer, nämlich, dass man was entdecken will, was man erkunden will, dass man was erfahren will, um dann eben natürlich einen spielerischen Zugang zu haben. Aber der Lernprozess ist genau derselbe. Und es ist bei XR-Technologie, dadurch, dass sie oftmals in den simulierenden Bereich geht, sind die Vorurteile nicht so dolle ausgeprägt wie jetzt im Gaming-Bereich, was auch daran liegt, dass Shooter-Erfahrungen in XR, je nachdem wie motion sick anfällig man ist, entweder die absolute Hölle ist oder aber sehr, sehr cool. Und das sehr, sehr cool hält sich sehr in Grenzen. Und daher einfach die Vorurteile da ein kleines bisschen geringer sind. Aber auch da hilft es sehr, Aufklärungsarbeit zu betreiben, mit Eltern zu sprechen, mit Lehrkräften zu sprechen, ausprobieren zu lassen und eben nicht nur auf dem, oje, oje, da zocken die Kiddies dann aber zu bleiben, sondern eben wirklich ganz konkret zu zeigen, es geht nicht darum, dass jedes Spiel oder jede XR-Technologie jetzt sofort in den Unterricht reinschwemmt, sondern genauso hohe Goldstandards an digitale Medien anzulegen. legen, wie wir es an analoge Medien, die es in den Unterricht schaffen, ganz genauso tun, um dann miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, was lernt man denn dann beispielsweise dabei, wenn man sowas spielt wie Pictures VR, was eine großartige künstlerische Installation ist, wo man einzelne Gemälde begehen kann? Oder was lerne ich denn dabei, wenn die Kiddies in die Rolle der Marionette in A Fisherman's Tale beispielsweise schlüpfen? Was macht es mit dem literarischen Perspektivverstehen? Oder was macht es beispielsweise auch mit meiner mathematischen Raumorientierung, wenn ich sowas spiele wie Cubism, um kleine dreidimensionale Darstellungsrätsel zu lösen? Und das ist dann, was das hilft extrem, um diese Vorteile abzubauen und damit dann überhaupt eine Grundlage dafür zu schaffen, dass es die Technologie auch in den Unterricht schafft.
Schiller und Mario Kart in einer Argumentationskette. Sehr gut. Wunderbar. Du, zum Schluss schauen wir nochmal auf das, was vor dir liegt in der Zukunft. Ja. Hast du schon neben Multiverse andere neue Projekte und Ideen in der Pipeline, sei es aus dem XR-Kontext, sei es KI, sei es wo alles zusammenkommt?
Ja klar, logisch. Also das ist nach dem Projekt oder während ein Projekt läuft, ist ja immer schon die Projektplanungsphase fürs nächste, was unter anderem daran liegt, dass einfach auch Gutachtenzeiträume einfach eine gewisse Zeit brauchen und wir ja dann nach Möglichkeit im März nächsten Jahres direkt weitermachen wollen. Darum haben wir jetzt gerade diverse Projekte, entweder sogar schon in der Antragsstellung, also welche, die auch schon im Herbst beantragt wurden. Da ging es unter anderem in einem Projekt über Quantentechnologie und wie man das eben beispielsweise für SechstklässlerInnen in XR mit aufbereiten kann. Ich selber habe ja überhaupt keine Ahnung zu Quantentechnologie. Ich habe nur Ahnung zu Lernen und XR. Und als dann so die Idee war mit, oh, das könnten wir doch machen, ich gesagt, das ist super, dann lerne ich was Neues, weil zu Quanten weiß ich noch nichts, dann machen wir das doch. Und so interdisziplinäre Verbünde, wo es dann eben ExpertInnen für das eine gibt und für das andere, die dann eben versuchen, ein Problem gemeinsam zu lösen. Einige DFG-Projekte, die sich auch zum Beispiel an Multiverse eben anschließen, wo es dann um die Weiterführung von der Untersuchung der Verstehensprozesse geht, aber eben sich sowohl mit theoretischen Modellierungen, aber eben auch immer, und das ist mir super wichtig, immer auch mit empirischen Erprobungen zusammenhängen, weil ich kann mir tolle Dinge irgendwie an der Uni ausdenken, das ist voll super, aber wenn es am Schluss hinterher im Klassenzimmer nicht ankommt, dann bringt das Ganze ja nichts. Darum sowohl interdisziplinäre Dinge, wo man eben dann fächerübergreifende Fragen beantwortet, Dinge, die sich an Multiverse anschließen, Gaming-Projekte sind auch gerade alles schon wieder am Entstehen und am Werden. Ja, wird lustig, würde ich sagen, in den nächsten Jahren. Aber man möchte ja irgendwie auch 20 Leute so jeden Tag beschäftigt bekommen.
Sehr gut. Wenn ich mich recht erinnere, ich würde es in die Shownotes packen, hatten wir ganz am Anfang mal des Podcasts eine Folge mit Eva Wolfangel, die in einem journalistischen Forschungsprojekt getestet hat, wie man Social VR nutzen kann, um Inhalte zu vermitteln. Und da ging es auch einmal um Quantenphysik. Und ein Quantenphysiker war dabei und ich glaube, er war ein großes Eichhörnchen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war jedenfalls sehr nett. Genau, also insofern, das klingt sehr spannend. Und für alle in Bayern packen wir auch noch die Links zu den XR Explorer Schools in die Shownotes. Das ist ein Netzwerk an Vorreiterschulen, die mit XR-Technologien schon arbeiten. Ist auch eher ein Graswurzelprojekt, genau wie du es beschrieben hast, aber ein sehr tolles.
Ein sehr schönes, das auch sehr große Leuchtturmwirkung hat.
Genau, und vielleicht ergibt sich ja auch mal eine Kooperation mit einem bayerischen Projekt oder bayerischen Schulen und deiner Forschung. Lisa, herzlichen Dank und alles Gute und wir sind gespannt, was du noch alles zutage bringst.
Ich werde auf jeden Fall berichten.
Das war Folge 78 vom New Realities Podcast von 1in9 und XR Hub Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Das Gespräch haben wir im März 2026 aufgenommen. Weitere Infos und Links zur Arbeit von Lisa und den XR Explorer Schools findet ihr in den Shownotes. Und jetzt noch der Abspann. 1in9 ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und Events. Alle Infos gibt's unter www.1in9.community. Der XR Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.